Heute sind wir bei einem sehr interessanten Psalm. Und zwar deswegen, weil er an einer ganz prominenten Stelle im Neuen Testament zitiert wird. Natürlich gehe ich darauf auch ein bisschen ein. Aber der Psalm ist so auch noch so interessant, dass ich auf das wahrscheinlich noch viel mehr eingehen werde. So, gar nicht viel drum herum reden. Psalm 45 dürft ihr aufschlagen. Wir sind weiter in den Korach-Psalmen, also nochmal zur Erinnerung, Korach war einer der Leviten, die dann aber gegen Mose und Aaron aufgestanden sind und haben gesagt, ja, wir wollen das gleiche Recht haben wie ihr. Und Gott hat sie dafür vernichtet, aber einige Söhne Korachs, zumindest ein Sohn und dessen Nachkommen dann, sind alles Söhne dann entsprechend, sind unter denen gewesen, die doch nicht rebelliert haben. Und darum hat Gott gesagt, euch ehre ich trotzdem. Also ganz wichtig, ganz gleich, was meine Vorfahren falsch gemacht haben, ich muss nicht in deren Sünden herumleben und ich muss nicht deren Sünden ausbaden. Nun heißt es, eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen nach der Weise Lilien, ein Brautlied. Also Lilien wahrscheinlich eine Melodie. Martin Luther hat das ja auch gemacht. Der hat berühmte Melodien seiner Zeit genommen, die man in den Kneipen gesungen hat, und hat darauf seine Reformationslieder geschrieben. Und wir haben die Melodien deswegen nur noch, weil wir die Reformationslieder halt haben. Ähnlich bei anderen Liedern. Und das ist tatsächlich nichts Neues, das ist biblisch. Und das Interessante auch nochmal, ein Brautlied. Das ist nämlich jetzt gleich das ganz Interessante. Es geht hier um Braut und Bräutigam. Und irgendwie geht es aber noch um noch viel mehr. Also, Vers 2. Mein Herz dichtet ein feines Lied. Einem König will ich es singen. Meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers. Und zwar, jetzt eben, dichten bedeutet erstmal eigentlich überfließen. Mein Herz fließt über. Ihr kennt ja den Vers, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Matthäus 12. Also, wovon rede ich? Ich rede von dem, womit ich mein Herz gefüllt habe. Das Schöne ist, wenn mir das bewusst ist, was aus mir raus sprudeln will, dann kann ich auch dagegen angehen. Dann kann ich sagen, nein, ich will jetzt, obwohl ich eigentlich von dem reden will, was in den letzten Tagen und Wochen in der Welt passiert ist, oder halt direkt nebenan, aber es ist alles Welt, aber ne, mit Welt meint man ja eigentlich ne, das Große. Auf alle Fälle, ganz gleich, was es ist, wenn ich eher davon reden will, ich kann mich dazu zwingen, Gottes Wort zu reden. Und zwar Gottes Wort in dem Sinn, dass ich die Bibel rede und auch von dem rede, was Jesus getan hat in meinem Leben oder im Leben von anderen Leuten. Gerade dann, wenn es halt irgendwie ein Problem gibt und dann fällt mir entweder eine Bibelgeschichte ein oder dass wie jemand anderes im Glauben damit gelebt hat. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Genau. Also, das Herz fließt über. Und zwar dem König. Und hier wird jetzt auf alle Fälle erst einmal der ewige König gemeint. Man könnte aus dem Nächsten dann denken, Nanu ist jetzt vielleicht doch nicht der König, der ewige König gemeint, komme ich gleich drauf. Also in Vers 3, deswegen sage ich schon einmal kurz. Und das Interessante ist, die Zunge ist der Griffel und das ist etwas, was Jesus seinen Jüngern sagt, als er sie aussendet in Matthäus 10. Da sagt er dann in Vers 19, wenn ihr halt vor Leute gebracht werdet, alles mögliche, große, hohe Beamte und was sonst noch alles, fürchtet euch nicht, was ihr sagen sollt, denn es wird euch gegeben werden zu jener Stunde, was ihr sagen sollt. Also Jesus sagt selber, ihr bekommt das zu reden, was ihr reden sollt. Das ist gar nicht schlecht, wenn man das weiß und wenn man sich das auch bewusst macht, wenn man sich das selber auch redet, dass es dann in einem wieder reinkommt. Weil mitunter denke ich ja an manchen Stellen, ach, ich bin gar nicht gut vorbereitet. Ja? Aber wenn ich mich gut genug gefüllt habe, dann wird der Herr mich auch, dann wird der Herr das auch wieder raussprudeln lassen aus mir. Vers 3. Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, voller Huld sind deine Lippen. Wahrlich, Gott hat dich gesegnet für und für. So. Ich habe gesagt, es ist der himmlische König. Oder der ewige König. Warum, wenn es doch hier jetzt heißt, du bist der Schönste unter den Menschenkindern? Das ist nämlich bei diesem Psalm, kommt an dieser Stelle und dann auch noch ein bisschen später, kommt man so ins Gedränge, dass man auf einmal hier, dass hier Gott angesprochen wird und es geht um Gott. Also irgendwie, also Gott ist Objekt und Subjekt in dem Ganzen. Und das ist etwas verwirrend. Da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf. Eigentlich heißt, du bist der Schönste unter den Menschenkindern, wörtlich, du bist schöner als die Menschenkinder. Dann ist klar, es geht an Gott. Weil, also, kein Mensch kann schöner sein als die Menschenkinder, wenn er nicht selber dazugehört. Ne? Also, deswegen ist dann hier in der Luther-Übersetzung, du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Und ich habe jetzt nicht nachgeguckt in älteren Luther-Übersetzungen, ob das jetzt Luther 84 ist und die Leute meinten, sie müssten das jetzt korrigieren oder ob Luther das selber gemacht hat. Macht aber nichts. Jetzt habe ich euch gesagt, was es eigentlich wörtlich bedeutet und davon könnt ihr dann weitergehen. Und dann eben, voller Huld sind deine Lippen. Das hebräische Wort für Huld ist wieder das Wort Chesed. Mehr muss ich hoffentlich nicht dazu sagen, dann werdet ihr alles wissen, was gemeint ist damit. Übrigens, das verweist auf Psalm 37, Vers 30, dass des gerechten Mund Wahrheit und Gerechtigkeit redet und seine Lippen Weisheit. Also voller Huld sind deine Lippen, die Huld ist die Gnade. Und dann eben das, was der Gerechte redet, nämlich Wahrheit. Also auch Gnade ist Wahrheit, ne? Voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 16. Gottes Segen ist sichtbar und zwar auf die Art und Weise, das haben wir jetzt hier im nächsten Teil eben, wahrlich Gott hat dich gesegnet für ewig. Gottes Segen ist sichtbar und zwar auf unterschiedliche Weise. Also Segen, verweise ich nochmal auf diesen Hauskreisabend, den wir vor ein paar Wochen hatten. Segnen heißt ja Kraft verleihen zu gedeihen. Also ne, Signare mit dem Kreuz versehen oder gutes Sagen vom Griechischen und Lateinischen her. Und vom Hebräischen tatsächlich auch Kraft verleihen zu gedeihen. Also Gott hat dir die Kraft verliehen, dass du gedeihen kannst und zwar an allen möglichen Punkten. Und wenn man einen Menschen ansieht und am besten ein Vorher-Nachher hat, dann kann man sehen, Gott hat dich gesegnet. Und je nachdem, wie der Segen ausgefallen ist, kann man auch direkt sehen, ohne dass man vorher hat, dass man, wenn man das nur das Nachher kennt, ja, Gott hat dich gesegnet. Das ist nochmal interessant, Gott zeigt den Segen auch. Und zwar so, dass es die Ungläubigen sehen können. Und tatsächlich auch nochmal auf Weisen, dass es dann doch wieder, also dass es die Gerechten gar nicht unbedingt sehen. Also habe ich gehört von einem, der war in einem Gottesdienst und ist so mitgenommen worden von der Gegenwart Gottes. Und er war so benommen gewissermaßen, dass seine Frau gesagt hat, du fährst nicht, ich fahre. Dann hat sie noch gehalten an dem Supermarkt, ja, ich muss noch einkaufen. Und er hat gesagt, nee, das mache ich. Das schaffe ich noch. Hat die Milch geholt, wollte bezahlen, hat dann gesehen, bei dem, ah, der hat irgendwie einen Playboy oder so gelesen. Und der guckt ihn dann an und fällt auf die Knie, heult und sagt, was für ein Mensch bist du? Und er hat gar nicht genau kapiert, was ist jetzt mit mir anderes, aber hat gesagt, nee, das lasse ich natürlich nicht entgehen. Ich bin gesandt vom lebendigen Gott und soll dich wieder zur Umkehr rufen. Hat ihn zum lebendigen Gott geführt und der hinter der Kasse hat dann auch angefangen zu heulen, ja, ich will das auch. Und dann hat er ihn hinterher gefragt, was hast du denn gesehen bei mir? Über dir war ein Licht oder auf dir war ein Licht. Also selbst diesen Segen gibt es und zwar mitunter eben gar nicht unbedingt zu sehen für die Leute, die im Glauben stehen, sondern für die anderen. Auch nochmal ganz interessant. Also, aber eben, Gott hat dich gesegnet. Und wir kommen gleich noch mehr drauf. Vers 4 und 5, Gürte, bis 6 sogar mache ich. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, schmücke dich herrlich. Es möge dir gelingen in deiner Herrlichkeit. Zieh einher für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit, so wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Scharf sind deine Pfeile, dass Völker vor dir fallen, sie dringen ins Herz der Feinde, du, in die, auch Mann, sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. So. Etliches, also erst einmal, das Schwert ist eben in der Bibel oft ein Bild für das Wort, das passt hier auch ganz gut, vor allem, weil ich dann euch hinterher gleich nochmal erkläre, dass es um Jesus auch gerne geht. Deswegen geht halt auch, du bist der Schönste unter den Menschenkindern mit dem Ganzen, ne? Aber es muss halt beides irgendwie mit rein. Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit. Sanftmut ist nicht einfach bloß, man fasst mit Sandpfoten an. Sanftmut ist bei Jesus beides. Dem Sünder, aber der sich halt bekehren möchte in gewisser Weise, also zum Beispiel eben dem Zöllner, so zu begegnen, dass er zu Zachäus sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Das ist Sanftmut. Die Sünde anzunehmen, die Aussätzigen zu umarmen, das ist Sanftmut. Das Sanftmut ist aber auch im Tempel, sich eine Peitsche zu machen und die Leute rauszutreiben aus dem Tempel, die Geldwechsler und die Viehhändler. Und dann hat Jesus tatsächlich trotzdem noch verstandlich, die Selbstbeherrschung genug gehabt, zu sagen, ich halte bei den Taubenständen an und sage, öffnet die Käfige und nee, nicht öffnet, tragt es raus. Also, weil er gewusst hat, wenn ich das umwerfe, die Käfige, dann werden die Tauben verletzt. Und deswegen hat er gesagt, tragt die Tauben raus. Das ist Sanftmut. Und dann Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist eben alles das, was mir in Jesus zusteht. Gerechtigkeit von Gott aus gesehen ist, dass er alles tun muss, was sein Wort verheißt. Aber auch nur in den Rahmen, die er in seinem Wort gegeben hat, die er in die Welt reingelegt hat. Denn Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also, ich kann auf nichts einen Anspruch erheben, worum ich nicht bitte. Und ich kann auf nichts, um nichts bitten, wovon ich nicht weiß. Deswegen sagt Hosea in 4, Vers 6, mein Volk geht zugrunde, weil es die Erkenntnis verworfen hat. Und Erkenntnis habe ich nur von dem, was ich mir vorher auch eingeverleibt habe. Und dann nochmal zu Jakobus, ihr bittet und habt nichts, weil ihr es so bittet, dass ihr es für euch selber verbrauchen wollt. Also, mir hat mal jemand gesagt, auf dieses, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und ich werde widerfahren. Aha, kann ich dann um 5.000 Euro bitten? Ja. Aber es muss halt so sein, dass entweder klar ist, ich brauche das jetzt auch für etwas, dass ich das auf alle Fälle hier für mich weiterhaben muss, dass ich dann mich versorge, beziehungsweise, dass Gott dann halt auch wirklich sagt, okay, und die Hälfte davon gibst du gleich wieder jemand anderem ab und vertraust mir darauf, dass ich dich mit den 2.500 dann gut versorge. Genau das kommt dabei raus. Das ist Gerechtigkeit, auf die ich dann aber auch mitunter pochen muss. Und jetzt das Schöne eben auch noch, also in Herrlichkeit, Herrlichkeit ist auch nochmal die Pracht des Königs und die Pracht, also die weltliche Pracht ist tatsächlich auch sein Reichtum oder halt die himmlische Herrlichkeit und mitunter geht beides zusammen. Und dann noch, deine rechte Hand wird Wunder tun. Das ist hier nicht das Wort für göttliche Wunder. Eigentlich sogar, deine Hand wird Wunder lehren. Also da steckt das Wort drin, das für Torah gemeint ist. Also Torah ist ja die Wegweisung, also die fünf Bücher Mose. Die Hand wird lehren, wie man Wunder tut, gewissermaßen. Also wie lehre ich Wunder mit der Hand? Also, zum Beispiel Markus 16, eins der Zeichen für die Gläubigen ist, wir werden den Kranken Hände auflegen und es wird besser um sie werden. Und besser bedeutet nicht sofort springt auf, sondern der Heilungsprozess setzt ein. Und manchmal muss man eben länger drauflegen und alles Mögliche. Deswegen, also die Hand wird Wunder tun. Scharf sind die Pfeile, das Völker vor dir fallen, sie dringen ins Herz der Feinde. Also auch die Pfeile sind die Waffen und zwar zum einen Gebete, die ich halt weit weg schicken kann und dann aber auch Segen. Also Segen ist ja auch in gewisser Weise ein Gebet, aber halt anders. Also ne, es gibt das Gebet, das an Gott geht und dann gibt es das Gebet, das gewissermaßen an andere geht, also in der geistlichen Welt. Also an Menschen, aber auch geistlich oder halt sogar an andere geistliche Wesen. Ist alles Gebet, aber halt nicht unbedingt Anbetung. Jetzt wird es interessant. Vers 7 und 8. Gott, dein Thron bleibt für immer und ewig. Das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Das Interessante bei diesen Versen ist, es sieht jetzt so aus, als wäre ein Adressatenwechsel. Also, ne, wir hatten König. Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, eben bei Luther, du bist der Schönste, oder du bist schöner als die Menschenkinder. Und es kommt dann ja eben, ne, also es passt ja auch eigentlich alles, deine Rechte hat mit Wunder vollbringen, das passt ja eigentlich vor allem zu Jesus. Aber dann eben, Gott hat dich gesegnet für und für. Es muss ja ein Menschen gehen. Und jetzt aber hier eben auch nochmal, Gott, dein Thron und so weiter. Und dann, darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt. Das zitiert Paulus im Hebräerbrief. Ganz am Anfang des Hebräerbriefs in Kapitel 1 zitiert er genau das, um zu zeigen, Jesus ist mehr als die Engel. Es war nämlich zur Zeit des Hebräerbriefs so, also die Leute, die aus dem Judentum kamen, die haben die Engel sehr hoch geachtet und haben Mose sehr hoch geachtet. Und dann musste denen erklärt werden, mit Jesus habt ihr mehr als Engel. Mit Jesus habt ihr mehr als Mose. Da geht viel, viel mehr als nur das. Und deswegen nimmt er unter anderem diesen Psalm, um zu zeigen, mit Jesus habt ihr es mit Gott selber zu tun. Eben Gott, der von Gott gesalbt worden ist. Wie geht das, dass Gott sich selber salbt? Da ist es hier im Alten Testament einer der Hinweise auf die Dreieinigkeit Gottes. Anderer wichtiger Beitrag ist zum Beispiel das Schema Israel, das Glaubensbekenntnis, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein oder der Herr ist eins. In meiner Predigt zur Faserplatte habe ich aus Versehen spontan übersetzt, einer, das ist ganz falsch. Also der Herr ist eins. Also ist eine Einheit, so wie Mann und Frau eins werden. So ist Gott eins. Aber halt aus Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und das ist hier auch schon mal ein Hinweis. Also Gott selber hat einen Thron für immer und ewig, richtig. Das Zepter seines Reiches ist ein gerechtes Zepter, richtig. Das Zepter spricht davon, wie ein Hirtenstab übrigens auch, dass man regieren kann, dass man herrschen kann über einen bestimmten Bereich. Und Gottes Zepter ist über die ganze Welt. Natürlich, du liebst Gerechtigkeit, hasst gottloses Treiben. Das ist übrigens der Gegensatz, gerecht und gottlos. Und darum, weil das alles bei ihm ist, hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt. Da kommt auf einmal, dass Gott Gott salbt. Und wie geht das? Tatsächlich eben nur, indem Gott selber mehrere Personen ist. Also ein Gott, aber mehr Personen. Das kriegt der Verstand nicht hin. Und sobald man das erklären will, landet man in der Irrlehre. Also zumindest sobald man irgendwelche weltlichen Beispiele haben will. Deswegen, einfach nur, wir haben einen Gott, aber er ist trotzdem drei Personen. Können wir nicht weiter rauskrambüstern, aber es ist einfach so. Also, und selbst Quellen des Judentums, Judentums kurz vor Jesu Geburt, handeln davon. Also die haben sich selber schon herausgefunden, in Gott muss mehr sein als nur eine Person. Unter anderem wegen des Schema Israel. Und dann, womit gesalbt? Mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Da wird dann auch wieder klar, also deinesgleichen, Gott hat niemanden seinesgleichen. Und dadurch ist dann wieder klar, da ist Gott plötzlich Mensch. Also irgendwie doch beides wird. Also Gott kann sich ja nicht selber segnen. Also auch wenn natürlich das Wort segnen loben heißen kann. Aber es ist irgendwie, genau. Der Macher merkt ja schon, es ist ein ganz, ganz komisches Verhältnis dabei. Macht aber nichts. Also mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Da hast du ihn gesagt. Das Freudenöl haben wir an einer ganz schönen Stelle in Jesaja 61. Das zitiert Jesus dann später in Lukas 4, dass Jesus gesandt worden ist, um zum Beispiel eben den Armen Freudenöl statt Trauerkleidern zu geben. Also Trauerkleidung heißt, ich bin in Trauer, weil irgendwas verloren gegangen ist. Geht alles Mögliche. Also nicht nur ein Mensch ist verloren gegangen, sondern irgendwas anderes auch. Ich habe Trauerkleider. Und wer es in Trauerkleidern war, der hat sich auch nicht mehr gesalbt, also mit Salböl oder Freudenöl halt, sondern der hat dann halt gestunken wie halt eben das, was er mitunter halt zuletzt gegessen hat, weil es dann ausgedünstet ist oder irgendwas sowas. Oder die Tiere, mit denen er zusammen geschlafen hat, also im gleichen Bett, nicht mit ihnen geschlafen, muss man ja heute nochmal ganz genau sagen. Und dann Freudenöl. Das Freudenöl, das dann zeigt, also das ist dieses besondere Öl, ich habe einen Grund, mich zu freuen. Und das ist das Öl, das ausgegossen wird. Und das Schöne ist beim Salben, es ist nicht so wie bei der Krankensalbung, so ein kleines Fläschchen mit Röllchen und man macht ein winziges Kreuz auf die Stirn, sondern man hat so ein Horn. Und muss nicht nur so dieses kurze Horn sein, sondern es kann so ein richtig großes Horn sein. Von der Kuh, vom Widder, von was auch immer. Hohl natürlich. Und dann ist das voll mit diesem Öl, in dem lauter Gewürze drin sind. Und die Gewürze werden unter anderem gleich noch miterzählt, aber sind wahrscheinlich noch andere dabei. Und das wurde dann ausgegossen. Einmal komplett rübergegossen und dann hat man danach gerochen. Und mitunter hat man das dann halt noch eingerieben in die Haut, das ist wie mit den Salben auch, genau, und macht man halt alles daraus. Freudenöl. Das ist das Interessante. Jesus ist zwar der Schmerzensmann, es kommt an anderen Stellen, zum Beispiel Jesaja 53, aber er ist eben auch gesalbt mit Freudenöl. Wie geht das beides zusammen? Hebräer 12. Da müssen wir jetzt andere Übersetzungen nehmen als die deutschen, weil also alle deutschen Übersetzungen, die ich jetzt im Kopf habe, haben, obwohl er Freude hätte haben können. Die Englischen zum Beispiel sagen ganz viel, wegen der Freude, die vor ihm war, hat er das Leiden erduldet. Also, wer ein Sportler sagt, ich strenge mich jetzt nochmal richtig an, auch wenn meine Muskeln eigentlich nicht mehr können, aber da hinten ist der Siegespreis und ich will den ersten Platz haben. Das ist dann übrigens auch das Bild, das dann im Hebräerbrief in Kapitel 12 genommen wird. So. Deine Kleider sind lauter Myrrhe, Aloe und Kassia. Aus Elfenbeinpalästen erfreut dich Saitenspiel. Was heißt das? Also, ich habe die Gewürze nicht komplett rausfinden können. Also, ich weiß, Myrrhe ist eher für Beerdigung eigentlich, aber es duftet halt trotzdem ganz gut. Ist auch ein hoheitliches Gewürz. Aloe habe ich gar nicht richtig schnell herausgefunden in der Vorbereitung, aber das ist dann jetzt, also ich habe mir dann auch schon gesagt, so, ja, da müsste ich wahrscheinlich immer in die Worte noch tiefer hineinsteigen, dass ich da mehr zu sagen könnte. Deswegen, würde heute den Rahmen sprengen. Und Cassia ist so eine Art Zimt, aber ist doch nicht Zimt. Also von dem her, da weiß ich zumindest im Ansatz, wie das riechen sollte. Soll aber bedeuten, der ist ganz reich, der steinreich, weil Myrrhe, Aloe und Cassia sind richtig teure Gewürze. Wer sich Gewürze leisten kann und vor allem, wenn das dann auch noch danach riecht, dann muss da richtig viel dran sein. In anderen Worten, Jesus ist der Totalreiche. Moment mal, heißt es das nicht, dass Jesus arm geworden ist, damit wir reich werden? Ja, in dieser Welt war er arm, ist jetzt aber in den Reichtümern des Himmels. Da ich in Jesus bin und er in mir, sind diese Reichtümer auch in mir und ich bin in den Reichtümern und alles Mögliche. Elfenbeinpaläste heißt auch nochmal, also wirklich das Edelste vom Edelsten. Da drin ist was? Da erfreut ihn Saitenspiel. Also Orgel im Gottesdienst oder auch Klavier ist nicht biblisch. Ja, Pech. Also, aber Saitenspiel ist tatsächlich. Also eigentlich dann doch Gitarre. Also ich kenne ganz viele Leute, die regen sich drüber auf, über Gitarre im Gottesdienst. Also es sind dann eher amerikanische Lutheraner, die sich darüber aufregen. Zumindest von welche, die halt zum Traditionelleren gehören. Und dann muss ich sagen, na, andererseits. Saitenspiel wird erwähnt. Da werden keine Tasteninstrumente erwähnt. Aber das ist dann interessant. An dem Punkt wird dann wieder die Tradition höher gehalten. Macht nichts. Das Wichtige ist eigentlich lieber, dass man ihn halt lobt. Und tatsächlich ist ein Klavier auch Saitenspiel, weil da ja die Saiten angehauen werden. Und Orgel ist dann Pfeifenspiel, weil da getudelt wird. Und beides ist möglich und beides ist wichtig. Übrigens, im Tempel war dann mitunter eher alles, wozu man selber Luft braucht. Also Posaunen und was sonst noch alles. So, Vers 10. In deinem Schmuck gehen Töchter von Königen. Die Braut steht zu deiner Rechten in Goldschmuck aus Ophir. Also, er ist umgeben von wem? Von der Braut, die zu deiner Rechten steht. Und die Töchter, Moment, also, Töchter von Königen. Also, welche Könige? Natürlich jetzt, wenn man das erst nochmal im orientalischen Kontext sieht, man hat ja geheiratet und zwar so in dem Sinne, dass man also wenigstens Nebenfrauen hatte, um politische Allianzen zu schmieden. Also der König von da und da hat eine Tochter, die gebe ich mit meinem Sohn, damit wir dann wissen, wir sind einander verbündet. Das ist das eine. Und dann ist aber auch noch, wir haben hier die Braut gegen die Töchter oder gegenübergestellt den Töchtern von Königen. Es gibt ja Parallelismen, die vergleichen, es gibt Parallelismen, die stellen gegenüber. Hier haben wir eher so einen antithetischen, nennt man das, Parallelismus, dass das Motto sich gegenübersteht. Und zwar hier die Braut des Königs. Wer ist die Braut des Königs? Das ist natürlich die Königin. Die Himmelskönigin. Die Himmelskönigin ist in biblischer Lehre gar nicht Maria, also vom Neuen Testament her gesehen, sondern wir sind das alle. Also Maria auch. Aber ich bin genauso Himmelskönigin wie Maria. Klingt komisch. Macht aber nichts. Ist wahr. Also, die Braut steht zu deiner Rechten. Die rechte Seite ist ja übrigens dann auch die Regierungsseite. Also, ne, Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Also er ist Ausführungsorgan und die Braut ist zur Rechten des Königs. Das heißt, Gott möchte uns nutzen, um sein Regierungsprogramm auszuüben. Und wer sind jetzt die Töchter? Das sind andere von außen herum. Das sind andere, die noch so dazugekommen sind. Die sind sozusagen mit an den Königshof gekommen. Aber sie haben nicht das Erbrecht der Königin. Das geht so ein bisschen in die Endzeit-Theologie hinein. Ganz grob, das sage ich es euch mal so: Diejenigen, die zu Jesus gehören, und zwar bevor die Gnadenzeit vorbei ist. Und zwar, also die Zeit der Gemeinde, die gehört halt zur Gemeinde. Die sind Braut Christi, die haben dieses ultimative Herrschding. Und dann gibt es danach aber immer noch Leute, wenn die Gemeinde entrückt wurde, die dann halt zum Glauben kommen. Und die gehören zu diesen Töchtern. Das ist jetzt komisch, wie es klingt, aber so sage ich es schon mal ein bisschen. Also könnte ich dann noch viel mehr. Also Offenbarung sind das halt dann die Heiligen, die da erwähnt werden, die dann halt kommen. Und die zum Teil dann eben auch den Märtyrertod leiden und die deswegen dann, denke ich, auch in die Gemeinde eingepropft werden, aber das ist jetzt tatsächlich ganz große Spekulation. Jedenfalls werden die auf alle Fälle auch am Ende mitherrschen. So. Die Braut steht in Goldschmuck. Was ist Gold in der Bibel? Gold ist ein Bild für Gott. Und zwar, Goldschmuck bedeutet, ich trage Gottes Herrlichkeit. Also die Braut, die sonst halt irgendwas anderes angehabt hat, die hat auf einmal Goldschmuck an. Die trägt Göttlichkeit. Ich trage Göttlichkeit. Ich als Mensch. Ich als dreckiger Sünder habe aber Jesu Gerechtigkeit an. Und darum bin ich in Jesus kein Sünder mehr. Und darum soll ich dann auch das tun, was jetzt als nächstes kommt. In Vers 11. Höre, Tochter, sieh und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Hier kommt jetzt tatsächlich ein Wechsel. Also der erste Wechsel in Vers 7 habe ich ja schon gesagt, nee, der ist eigentlich kein richtiger Wechsel, sondern, aber jetzt kommt ein Wechsel. Jetzt wird nicht mehr der König angesprochen, jetzt wird seine Braut angesprochen. Eben, wer ist seine Braut? Ich. Und ihr auch. Zumindest, wenn ihr an Jesus glaubt. Wenn nicht, dann los. Also, höre. Tochter, sieh und neige dein Ohr. Warum jetzt Tochter? Naja, es ist halt so, wir sind aus Gott geboren und wir sind zum einen Söhne Gottes und dann sind wir halt auch Tochter Gottes, weil wir aus Gott geboren sind und durch den Heiligen Geist sind wir dann halt Jesu Braut. Also deswegen kommt das jetzt mit rein. Tochter, sieh, ne? Das ist nochmal ganz eindeutig, guck hin. Also das hebräische sieh bedeutet tatsächlich auch einfach nur da. Guck, da drüben. Sieh und neige dein Ohr. Das Ohrneigen ist ja ganz besonders, man neigt sich dahin, um zu sehen, was ist denn jetzt das Besondere? Wie komme ich daran? Was wird mir jetzt gesagt? Knoten in der Zunge. Also, wie wenn ich im Restaurant sitze mit meiner Liebsten und die Liebste sagt etwas, aber es wird halt noch ein bisschen mehr drum geredet, dann lehne ich mich nach vorne und höre dann. Ne? Oder wenn das Kind was sagen will und dann auch nochmal, ja, hallo. Oder tatsächlich auch wie der Hund. Der ist ja natürlich definitiv nicht gemeint. Also, man neigt sein Ohr, weil man es wirklich hören soll. Und jetzt, warum? Jetzt kommt dieses Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Warum? Also, nochmal, die Tochter ist dann ja irgendwo anders her angeheiratet. Also, sowohl die Töchter von Königen als auch die Braut sind dann mitunter aus anderen Völkern. Selbst wenn sie aus dem eigenen Volk sind, gilt aber hier, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Warum? Vergessen bedeutet ja in der Bibel nochmal, wie letztes Mal auch schon erwähnt, bedeutet nicht, dass man gar nicht mehr weiß, wo man her ist. Sondern es bedeutet, handle nicht mehr entsprechend. Also nochmal das Beispiel vom letzten Mal. Der Mann weiß, heute hat meine Frau Geburtstag. Und was macht er? Er organisiert einen Angeltrip mit seinen Kumpels und sagt dann am besten noch, ah ja, meine Angelausrüstung bezahle ich am besten dadurch, dass ich den Ehering meiner Frau verkaufe. Das bedeutet vergessen im biblischen Sinn. Also vergessen bedeutet, ja, es ist wahr. Es ist passiert bei dir das und das und jenes, aber handle nicht mehr entsprechend. Wenn es jetzt also heißt, vergiss dein Volk, heißt das für eine aus dem anderen Volk, also nehmen wir jetzt mal an, eine Dame aus den Moabitern hätte jetzt jemanden vom Königshaus geheiratet, also ne, Ruth, Boas, Vorfahre des Königshauses. Ruth hat gewissermaßen ihr Volk vergessen. Warum? Weil sie zu Naomi gesagt hat, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Die hat ganz eindeutig gesagt, ich gehöre nicht mehr zu denen dazu, ich gehöre zu denen, die bei dir sind. Auch wenn an dem Punkt natürlich Naomi da war, aber sie hat halt gewusst, durch meinen Mann bin ich jetzt da verbunden und dazu gehöre ich auch. Also, vergiss das Volk und das Vaterhaus. Warum? Weil im Vaterhaus eben auch nochmal ganz besondere Sitten sind. Im Vaterhaus sind andere Dinge möglich, nötig als dort, wo man jetzt hingeht. Wenn es von einem anderen Volk ist, sogar nochmal anders. Also in etlichen Kulturen war es so, dass die Königstöchter auch noch obendrein als Huren rausgegeben wurden. Für eine gewisse Zeit zumindest. Das heißt also, die haben sich dann irgendwelchen Göttern dann verschreiben müssen, denen sie gedient haben, und dann mussten sie der Hurerei frönen. Unpraktisch, und das eben aber auch alles vergessen. Und zu sagen, nein, das gilt mir nicht mehr. Jetzt bin ich nicht mehr eine Hure, jetzt bin ich die Frau des Königs von Israel. Jetzt gehöre ich dazu. Und das ist ganz wichtig, darauf will ich jetzt auch noch ein bisschen länger herumreiten, dass wir das als Gemeinde eben auch machen. Wir sollen vergessen, wo wir hergekommen sind. Also ich darf weiterhin Deutscher sein. Ich darf sogar, das ist natürlich jetzt ein sehr umstrittenes Wort, aber stolz sein, Deutscher zu sein. Auch wenn man sich natürlich nicht darauf einbilden kann, wo man hineingeboren wird, aber nicht der Nationalstolz halt. Lokalpatriotismus. Wer aus dem Ländle kommt und da geboren ist, der darf auch ruhig sagen, dass er gerne aus dem Ländle kommt. Oder von woanders her. Also, ne, das darf tatsächlich sein. Aber es ist nicht mehr das Wichtigste. Ich gehöre nicht mehr original zu dem Volk. Ich gehöre jetzt zu dem Volk, zu dem mein himmlischer Bräutigam gehört. Also mein Bürgerrecht ist im Himmel. Ich lebe noch in dieser Welt und alles Mögliche, aber genau, das sage ich jetzt direkt. Kommt nämlich auch nochmal. Manchmal wird einem dann ja gesagt, wir leben ja noch in dieser Welt. Ja. Aber dieses Wir leben in der Welt, das ist nochmal von einem anderen Bild. Also das ist, ne? Nämlich, wenn Paulus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ein Botschafter war zur Zeit des Römischen Reiches eben wie heute auch ausgesandt und hat dann eben wirklich auch im Namen des Königs genau dort so gehandelt, wie der König auch wollte und sollte. Und der Botschafter, zum Beispiel von England, kann in Deutschland sagen, ich bin in Deutschland, aber ich bin nicht von Deutschland. Und so gilt das mit dem, wir sind noch in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und der Botschafter der weiß, wenn in dem Land, in dem ich bin, Hungersnot herrscht, dann habe ich immer noch den Anspruch, mich versorgen zu lassen aus meinem Heimatland. Kann ein bisschen so wie Hunger Games wirken. Wenn ihr das geguckt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Und sonst entweder nachgucken oder einfach stehen lassen. Aber auf alle Fälle, ich darf als Botschafter wissen, ich werde aus dem Heimatland versorgt. Das ist übrigens dann auch einer der Punkte hier mit dem, was die Königstochter angeht. Oder halt die Braut des Königs jetzt ist. Sie soll ihr Volk vergessen und das Vaterhaus. Es gilt nicht mehr das, was im Volk vorher war. Wo sie in dem Volk war, wie das auch immer dort ausgesehen hat, es gelten nicht mehr die Sitten. Also jetzt nochmal England und Deutschland gegeneinander. Wie essen wir in Deutschland mit der Gabel? Wir schaufeln alles auf die Gabel drauf und die Gabel guckt so nach oben, so wie beim Löffel. Interessanterweise ist es in England so, man hat die Gabel andersrum und schiebt das dann so rauf. Die haben das auch gelernt von klein auf. Die können das, aber das sind so Kleinigkeiten. Oder wie zählen wir im Deutschen? Eins, zwei, drei. So zählt der Deutsche. Der Engländer zählt eins, zwei, drei. Der die Herren so. Manche zählen auch eins, zwei, drei. Mit der, also es gibt da unterschiedliche Varianten, wie man auf einmal zählen kann und merkt dann, so sind die Sitten. Und dann zu sagen, nee, aber das gilt nicht mehr. Und jetzt ist auch das Wichtige eben, ich soll auch nicht mehr so denken. Ich soll nicht mehr so denken, als sei ich Teil von dem oder dem. Also eben von dem, was mein altes Leben ausgemacht hat. Natürlich, wer halt immer in christlichen Kreisen aufgewachsen ist, der hat in Anführungszeichen kein altes Leben mehr, aber eben doch. Was ist mein altes Leben? Das ist alles das, was mir die Welt um mir herum eintrichtern will. Wenn ich die Nachrichten sehe, dann sehe ich das alte Leben. Und dass die Nachrichten wollen, dass ich so denke, dass ich am Ende sagen muss, wir haben keine Hoffnung mehr. Denken von der Bibel her heißt, du hast Hoffnung. Denn durch die Auferstehung Jesu hast du diese lebendige Hoffnung. Du hast die einzige Hoffnung, die du überhaupt haben kannst in dieser Welt. Und darum brauchst du nicht sorgen, darum sollst du hoffen, darum sollst du definitiv nicht fürchten, denn du sollst glauben. Darum ist es dieses Umdenken. Ich bin auf einmal nicht mehr Teil des alten Reiches und vielleicht sogar da irgendwie schmutzige Hure aus dem Schlamm, sondern ich bin jetzt die Königin. Dazu gehören ganz neue Sachen. Dazu gehört ein neues Benehmen. Also erstmal Adel entsprechend und dann aber auch, dass ich ganz neue Privilegien habe. All das gehört dazu. Im Vaterhaus muss die Tochter dienen. Die Königin dient dem König auch. Aber der König ist der Einzige, der über ihr steht. Wenn sie Königin Mutter ist, dann, also wenn ihr Sohn dann König geworden ist, da ist dann noch mal ein bisschen anders dabei, aber ist ja bei uns dann nicht der Fall, weil Jesus ist der letzte König, der regieren wird und zu dem gehören wir. Also das heißt, wir haben zwar ihm zu dienen, aber in ihm herrschen wir auch. Etwas ganz Wichtiges, was wir halt oft unter den Teppich kehren, hinter den Busch werfen, dass wir als Königin jetzt anders denken sollen, dürfen, müssen und so weiter. So, das haben wir jetzt alles dabei. Ich könnte noch mehr sagen, aber das lasse ich jetzt, weil ich den Plan noch fertig kriegen will. Vers 12. Dein König verlangt nach deiner Schönheit, denn er ist dein Herr und du sollst ihm huldigen. Richtig geil. Also, der König verlangt nach wem? Nach mir. Ich bin seine Braut. Gott hat Verlangen nach mir. Es gibt etliche Lieder, in denen das dann vorkommt. Und also eins bei B, dem mir das richtig bewusst geworden ist, ist das Lied Majesty. Hab vergessen, von wem es ist. Majesty. Ist im Pfeil dieses 3 drin. Ich glaube sogar das erste Lied. Und da heißt es in der zweiten Strophe, Knowing that I'm your desire. Also ich weiß, dass ich dein Verlangen bin. Also natürlich, es gibt das Lied Nach dir, Herr, verlanget mich. Auch sehr schönes altes Glaubenslied. Aber noch krasser ist eben, Gott verlangt nach mir. Und das ist eben auch hier. Den König verlangt nach deiner Schönheit. Welche Schönheit? Wenn ich mich angucke, sehe ich meistens nur mich als den dreckigen Sünder. Das ist das Problem dabei, dass ich mich eben als den Sünder sehe und nicht als den Gerechten in Jesus. Denn in Jesus habe ich diesen Goldschmuck. Dann habe ich die Schönheit. Und das ist ja oft bei Frauen so, die meinen, sie seien erst schön, wenn sie Make-up und so drauf haben. Manche Männer mögen das dann auch, das ist dann nicht die Sache. Aber etliche Männer mögen es eigentlich lieber, tatsächlich ihre Frau ohne Bauernmalerei zu sehen. Und darum darf ich jetzt sagen, ich habe meinen König, den nach mir verlangt. Und dann eben, dass es heißt, er ist dein Herr. Also einmal, weil er auch der König ist. Weil er mein Ehemann ist. Das verweist jetzt auf das, was Gott zu Eva sagt. Er soll dein Herr sein. Und dann aber eben auch, du sollst ihm huldigen. Und die Huld ist genau das gleiche wie hier am Anfang. Also deine Huld, deine Gnade, deine Chesed. Du sollst ihm die Gnade erweisen, die er dir erwiesen hat. Wie auch immer das geht. Aber das zeigt er einem dann schon. Die Tochter Tyrus kommt mit Geschenken. Die Reichen im Volk suchen deine Gunst. Das zeigt auch noch mal ein bisschen, dass wir Heiden waren. Also die Tochter Tyrus ist im Gegensatz die Tochter Zion gewissermaßen, weil Tyrus ist in die Kanaaniter. Die schlimmsten Sünder überhaupt, wenn man so will. Also die waren ja so schlimm, dass Gott deswegen gesagt hat, die kommen raus aus dem Land und die werden auch ausgerottet. Grauenhafte Religion. Und dann eben kommt hier auf einmal die Tochter Tyrus mit Geschenken. Die Reichen im Volk suchen deine Gunst. Wessen Gunst? Des Königs Braut. Also meine Gunst. Also, die Heiden kommen plötzlich bei mir an und geben mir Sachen. Also Sprüche 13, Vers 22 heißt es, der Reichtum der Gottlosen ist aufgespart für den Gerechten. Das ist hier etwas, das mit hier reingehört. Also, auf einmal kommt die Welt an, da wo ich mir selber auch meiner Schönheit in Jesus bewusst bin und meines Goldschmucks und alles und auch dessen, dass Jesus nach mir verlangt. Und wenn ich das alles so drin habe im Kopf, dann kommen plötzlich Leute bei mir und huldigen mir. Und kommen mit Geschenken an bei mir. Und dass meine Gunst gesucht wird. Also plötzlich etwas, das auf einmal klar ist, ja, weil ich ja mit in der Welt regiere, mit Jesus. Darum kommen Menschen bei mir an, die mit Jesus gar nichts zu tun haben. Und das Schöne ist ja, dass die Tochter Tyrus auch dann zur Tochter Zion werden darf. Und wie geht das? Durch die neue Geburt. Die braucht ja einen neuen Vater. Und das geht dann dadurch. Und das kommt aber eben auch dadurch, dass die Leute zu uns kommen und wissen wollen, wie geht das bei euch? Warum seid ihr so? Warum habt ihr auf einmal diesen Schmuck? Und dann kommen die Reichen eben auch an und wollen das auch haben. Und dann können wir ihnen zeigen, und guck mal, das gilt für euch auch. Das könnt ihr auch haben. Also, dass Gott eben das nutzen kann, wessen wir uns bewusst sind und auch die Herrlichkeit, mit die wir plötzlich nach außen hin tragen können, dass die Leute bei uns bemerken, was ist bei dir anders. Dann, Moment. So, nochmal. Ja, Entschuldigung, habe mich verwirren lassen. Aber das macht auch so gut wie fast wenig. Also, die Leute kommen zu uns, weil sie wissen, wir haben das alles. Und jetzt noch, die Königstochter ist mit Perlen geschmückt. Wer ist die Königstochter? Das sind auch in gewisser Weise wir. Warum? Weil, das ist jetzt, also, da müssen wir mal in die ägyptische Monarchie hineingehen. Da hat man oft Sohn und Tochter miteinander verheiratet. Also, der Pharao hat seine eigene Schwester geheiratet. Das ist halt irgendwann unpraktisch geworden wegen Inzest. Aber das Gute ist, weil wir direkt aus Gott geboren sind, sind unsere Gene, auch die geistlichen Gene, noch nicht so verdorben. Also, das heißt, wir sind die Königstochter Natürlich. Man kann auch sagen, die Tochter eines fremden Königs, aber ich würde, also, ne, tatsächlich jetzt hier auch die Tochter Gottes selber, mit Perlen geschmückt. Perlen sind so, kleine Irritationen, kleine Sandkörner, die eingehüllt sind in die Herrlichkeit, in die Gerechtigkeit der Muschel, des Perlmutt. Und das Interessante ist, das Einzige, was was Perlmutt kaputt macht, ist Schweiß, also das, wenn ich mich selber anstrengen will. Das macht meine Gerechtigkeit wieder kaputt. Also ist mit Perlen geschmückt, mit Gottes Herrlichkeit. Ist mit goldenen Gewändern bekleidet. Gold nochmal wieder, Göttlichkeit. Man führt sie in gestickten Kleidern zum König. Also das gestickt kann auch heißen bunte Kleider. Viele Farben, also ne, wie Josef. Ein vielfarbiges Kleid. Jungfrauen folgen ihr, ihre Gespielinnen führt man zu ihr. Die Jungfrauen ist ein Hinweis auf Matthäus 25. Also die Jungfrauen sind in dem Gleichnis gar nicht richtig wirklich die Gemeinde, sondern das sind die Brautjungfern für uns die Gemeinde. Man darf es trotzdem wichtig haben, also trotzdem sagen, okay, und ich will trotzdem wachsam sein, also wie halt auch wie die Brautjungfern wachsam sein wollten, aber ist tatsächlich ein bisschen anders. Gespielinnen führt man zu ihr, zu dir, also halt auch Musik für mich, für die Braut. Vers 16 bin ich. Man führt sie hin mit Freude und Jubel. Sie ziehen ein in des Königs Palast. Ich soll mein Vaterhaus vergessen und dann in des Königs Palast ziehen. Darum soll ich das Haus des Vaters vergessen, weil ich jetzt ein neues Vaterhaus habe. Ich werde nicht mehr versorgt von meinem irdischen Vater oder halt auch dem weltlichen Vater, um jetzt mal halt zu sagen, ne, als Teufelskind, Satans Braten. Im Gegensatz zu Gottes Kind halt. Ne? Der Teufel verspricht mir Versorgung auf alle möglichen Weisen, dadurch, dass ich halt ihm irgendwie huldige. Das Problem ist aber dabei, er macht mich dann nur noch mehr kaputt. Auf der anderen Seite gilt, in meines himmlischen Bräutigamshaus, da werde ich versorgt. Da bin ich selbst in Hungersnot versorgt. So wie Asenath, die Frau des Josef, komplett versorgt war während der ganzen Hungersnot. Das war die Frau, die einzige Frau im ganzen Reich, die definitiv versorgt war. Warum? Weil sie die Braut Josefs war, der wusste, wie man an das Getreide rankommt. Also, natürlich, die anderen hatten auch alle Zusagen und so weiter. Und auch dann die Josefs Brüder, von denen Josef ja auch sagt, ich versorge euch. Aber die Braut, die dann auch überhaupt nicht mehr vorkommt, ne? Also ganz versteckt. Versteckt halt im Alten Testament. Die ist versorgt worden. Und das darf ich auch wissen. Ich ziehe in des Königs Palast. Und im königlichen Palast, da gibt es alle Reichtümer. Selbst wenn draußen Hungersnot ist, drinnen ist immer noch Reichtum. Was halt für den Sozialisten, der in jedem irgendwie doch schlummert, ziemlich ungerecht ist. Aber eben bei der himmlischen Monarchie, da können wir nichts gegen machen. Akzeptieren wir lieber unser Schicksal, dass wir auch dazu gehören dürfen. In Jesus. Halleluja. Noch schnell die letzten zwei Verse, dann haben wir es. An deiner Väter Stadt werden deine Söhne sein. Und die wirst du zu Fürsten setzen in aller Welt. Also jetzt kommt plötzlich doch, was sind meine Söhne als Braut Christi? Das ist das, was ich eben aus mir hervorbringe an Werken des Glaubens. Und da, wo vorher mein Vater oder meine Väter, also ne, Vorfahren, kann das sein, also da, wo vorher das, wo ich aus der Welt herausgekommen bin, geherrscht hat, da schicke ich auf einmal das hin, was von mir kommt. Also Herrschaftswechsel, das, was von der Welt war, wird ersetzt durchs Reich Gottes. Sage ich jetzt mal so ganz grob. Also, ne, da kommen Königssöhne hin, die dann entsprechend dort in der Autorität des Königs auch herrschen. So dass Gott plötzlich in den Strukturen der Welt herrscht, aber auf andere Art und Weise. So, jetzt noch. Ich will deinen Namen kundmachen von Kind zu Kindeskind. Darum werden dir die Völker danken ewig, immer und ewig. Wer ist da jetzt gemeint? Das ist jetzt die Frage, ne? Also, den Namen kundmachen, eigentlich Gottes Namen, ne? Ist logisch. Aber andererseits den Namen der Gemeinde. Weil hier wird ja noch die Gemeinde angesprochen. Oder nicht, oder doch nicht. Das ist richtig so, interessant. Wer ist jetzt hier? Ich löse es auf. Im Hebräischen ist es nämlich ganz klar, dein Name ist Gottes Name. Also da ist nämlich eine männliche Endung am Ende. Also ich will Gottes Namen kundmachen. Plötzlich nochmal Adressatenwechsel, aber ne, ich wollte nochmal ein bisschen Spannung reinhalten. Aber das Schöne ist, mein Name ist sein Name. Dadurch, dass ich zu Jesus gehöre, ist mein Name sein Name. Also so wie das halt noch in den traditionellen Ehen ist, dass die Frau den Namen des Mannes annimmt. So habe ich auch in dem, dass ich zu Jesus gehöre, seinen Namen angenommen. Da steckt nicht mehr mein menschlicher Name drin, da steckt Jesus drin. Und darum ist es auch nochmal, dein Name wird kundgemacht, der Name Gottes, der jetzt aber auch bei mir ist, von Kind zu Kindeskind. Und darum werden dir die Völker immer und ewiglich danken, also vor allem dem Herrn. Warum? Weil auch sie den Namen des Herrn anrufen dürfen und darum gerettet werden. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns so viel gezeigt hast über dich und über uns als Braut. Hilf uns, das zu vergessen, was wir vergessen sollen. Und dass wir entsprechend uns daran erinnern, was du uns gegeben hast. Amen.